Ich habe euch etwas Schönes mitgebracht. Ihr habt ja das schöne Wetter auch draußen schon erlebt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Dieses Bild, das habe ich von einer jungen Künstlerin geschenkt bekommen in Osnabrück noch. Also wenn mir die kleinen Kinder ein Bild nach dem Gottesdienst schenken, dann schmeiße ich die nicht weg. Die werden bei mir alle gut dokumentiert. Ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt. Also es ist so eine Sommerlandschaft hier. Hier vorne ist auch so ein kleines Häschen. Wenn man überlegt, dass sie wahrscheinlich 4 oder 5 oder 6 Jahre alt war, als sie das gemacht hatte, da war das wirklich eine tolle Arbeit, die sie gemacht hat. Und ich finde das so toll, so eine wunderbare Künstlerin in diesem Alter kennengelernt zu haben und so ein tolles Kunstwerk von ihr bekommen zu haben. Und ich freue mich schon darauf, was sie noch alles malen wird. Oh, naja, gut. Ich hoffe, ich habe euch ausreichend geschockt. Ich werde dieses geschändete Bild jetzt hier vorne mal hinhängen. Aber ihr merkt, irgendwie klingt das komisch, wenn man einen Künstler lobt und dann das Kunstwerk mit Füßen tritt und zerstört. Ich möchte mit euch heute über diese wunderbare Welt reden, in der wir leben. Die Schöpfung Gottes. Und über unseren Umgang damit. Auch in Corona-Zeiten ist das ein relevantes Thema, denn auch wenn wir gedanklich mit anderen Dingen beschäftigt sind, macht die Umweltkatastrophe, die Klimakrise keine Pause. Und ich möchte mit euch gerne 2 Texte lesen und eigentlich, wir haben uns zwar an der Stelle nicht so direkt abgesprochen, aber es passt total gut. Der erste Text, den ich gerne lesen möchte, ist eigentlich ein Text für die Endzeit, ist die erste Engelsbotschaft in Offenbarung 14, die Verse 6 bis 7. Und dieser Text macht uns deutlich, wie wichtig es ist, dass wir uns mit Gott, dem Schöpfer und auch seiner Schöpfung beschäftigen. Der zweite Text ist auch ein spannender Text, den kommen wir dann danach, aber erstmal die erste Engelsbotschaft, Offenbarung 14, die Verse 6 und 7. Und dort lesen wir: Jetzt sah ich einen Engel hoch am Himmel fliegen. Er hatte die Aufgabe, allen Menschen auf der Erde, allen Stämmen und Völkern, den Menschen aller Sprachen und Nationen, eine ewig gültige, rettende Botschaft zu verkünden. Laut rief er: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn jetzt wird er Gericht halten. Betet ihn an, der alles geschaffen hat, den Himmel, die Erde, das Meer und die Wasserquellen. Der erste Engel der dreifachen Engelsbotschaft ruft uns auf, den Schöpfer anzubeten. Und wie ihr an meinem etwas drastischen Beispiel mit dem Kinderbild gemerkt habt, ist Lob und Wertschätzung eines Künstlers als Heuchelei enttarnt, wenn ich das Kunstwerk mit Füßen trete und zerstöre. Und das ist letzten Endes der wesentliche Gedanke, mit dem ich euch hier so ein wenig konfrontieren möchte. Übrigens für alle Leute, die jetzt nur an dieses arme Mädchen mit dem Bild denken, ich habe natürlich eine Kopie des Bildes gemacht. Das Original ist noch unversehrt bei mir zu Hause. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr deutlich. Der erste Engel ruft uns auf, betet den Schöpfer an, und wenn man es ein bisschen drastisch formulieren will, oder es droht Gericht. Wenn wir über die Anbetung des Schöpfers nachgedacht haben bislang, ist das häufig etwas, wo wir eher so an gottesdienstliche Veranstaltungen gedacht haben, kultisch oder liturgisch. Und das ist es ja auch. Wenn wir hier heute diese Lieder singen, wenn wir beten, wenn wir ihn preisen für die Wunder der Schöpfung, mit denen wir gesegnet sind, dann beten wir ihn ja auch an. Und es gehört ja auch dazu, Gott überhaupt erstmal als den Urheber dieser Welt anzuerkennen. Das stimmt, das ist ganz wesentlich und wichtig und auch nicht zu ersetzen. Nur, wie wir uns im Alltag verhalten, entscheidet darüber oder zeigt, ob diese Anbetung, die wir heute hier feiern, echt ist oder aufgesetzt. Ob wir wirklich den Schöpfer mit unserem ganzen Herzen preisen und auch seine Schöpfung wertschätzen oder ob das Lippenbekenntnisse sind. Man nennt das auch Heuchelei. Wir kennen das an vielen Beispielen. Und wie gesagt, der Umgang mit dem Kinderbild hat uns das nochmal drastisch vor Augen geführt. Aber wir kennen das, dieser Unterschied zwischen Reden und Handeln. Ja, was nützt das, wenn einer sagt, ich liebe dich, aber er nimmt sich keine Zeit für dich? Oder wenn jemand sagt, klar, ich helfe dir, du bist mein bester Freund, aber dann, wenn ich wirklich Hilfe brauche, ist er nicht da. Ja, es gibt viele Beispiele und wir wissen, was das bedeutet. Und deswegen möchte ich uns herausfordern und sagen, so die Art und Weise, wie wir mit der Schöpfung umgehen, qualifiziert die Echtheit unserer Gottesanbetung. Ist mir die Umwelt egal, ist mir auch Gott egal. Ist mir Gott wichtig, kann mir die Umwelt nicht unwichtig sein. Anbetung des Schöpfers zeigt sich eben in beidem, dem gesprochenen Wort, dem gesprochenen Gebet und dem glaubwürdig getanen Gebet, dem respektvollen Umgang mit der Umwelt. Der zweite Text, der uns auf die gleiche Weise herausfordern oder hinweisen soll, den finden wir in 2. Mose 20. Vor 4 Wochen habe ich ja schon einmal über den Sabbat hier gepredigt, als Antirassismustag. Und da hatte ich schon gesagt, das ist ein Aspekt des Sabbats, woran uns der Sabbat erinnert, dass es um Freiheit geht, um Befreiung von Sklaverei und Unterdrückung. Aber natürlich steht der Sabbat vor allem auch als Gedenktag der Schöpfung in der Bibel. Und wenn wir auf das Sabbatgebot im 2. Mose 20 schauen, ab Vers 8, lesen wir dort: Gedenke an den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in 6 Tagen habe ich der Herr den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am 7. Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Gott sagt, ich habe diese Welt geschaffen und ich habe geruht, um diese wunderbare Schöpfung zu genießen. Und deswegen sollst du das auch tun. Gott schuf diese Welt und er schuf den Sabbat, damit wir das nicht vergessen, dass er der Künstler ist, der diese Welt gezeichnet hat. Und das ist kein, ich sag mal, frommes Gedenken, das ist keine Frage von Nostalgie, ach wie schön, dass er das damals getan hat. Aber es hat mit heute nichts zu tun. Wir Adventisten haben schon immer gelehrt, dass es eine enge Verbindung gibt zwischen dieser ersten Botschaft des Engels, der Anbetung des Schöpfers und der Beachtung des Sabbats, des Schöpfungstages. Und wenn wir uns heute in diese Welt schauen, dann stellen wir fest, wie relevant und wie aktuell das ist. Die Missachtung der Schöpfung, die wir erleben, tagtäglich, geht einher mit einer Missachtung auch des Schöpfers und des Schöpfungstages. Natürlich bewahrt Halten des Sabbats allein nicht die Schöpfung. Das wäre ein bisschen wenig. Aber der Sabbat ist ein Motivationstag für uns. Ein Motivationstag, uns genau darum zu kümmern, das zu unserem Thema zu machen. Als erstes natürlich, indem er uns das bewusst macht. Indem wir Sabbat feiern, machen wir uns bewusst, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass er der Künstler ist. Und wer den Schöpfer liebt, missachtet nicht seine Schöpfung. Das funktioniert nicht zusammen. Und gleichzeitig lebt der Sabbat etwas davon, was zur Schöpfungserhaltung beiträgt. Der Sabbat bedeutet nämlich Verzicht. Verzicht auf Produktivität. Auf ein immer größer, schneller, weiter. Einen Tag aussteigen aus der Gewinnmaximierung funktioniert eigentlich in unserem System nicht. Aber es zeigt uns, dass es eben doch funktioniert, wenn wir es einmal nur probieren. Und wir erleben, eine Woche mit Sabbat ist mehr als 7 Tage ohne Sabbat. Indem wir am Sabbat auf das Arbeiten verzichten, zeigen wir, dass es genug gibt, dass wir nicht noch mehr brauchen. Und dass eben eine permanente Ausbeutung der Umwelt, der Schöpfung eben nicht nötig ist. Wir haben es nicht nötig. Und so ist letzten Endes in dem Sabbat konserviert, dass wir nicht die Welt ausbeuten sollen, sondern sie bewahren sollen. Genauso wie es im 1. Mose 2, Vers 15 Gott uns sagt, uns Menschen, wir sind beauftragt, diese Welt zu bebauen und zu bewahren und nicht zu zerstören. Die Essenz dieser beiden Texte, die wir angeschaut haben, ist: Sabbat halten ist erst dann ehrlich und ohne Heuchelei, wenn mein Alltagshandeln den Sabbat mit im Blick hat. Und das bedeutet eben auch die Bewahrung der Schöpfung. Ich möchte noch zwei weitere Gedanken mit euch dann durchdenken in diesem Zusammenhang. Einmal die Frage, was hindert mich denn dann, das zu tun, wenn das so ganz klar und offensichtlich in der Bibel steht? Und der zweite Gedanke ist, was können wir tatsächlich praktisch machen? Was uns am meisten hindert, davon bin ich zutiefst überzeugt, ist eigentlich mangelndes Bewusstsein. Dass wir uns dessen nicht, das nicht vor Augen führen. Nach den Bibeltexten, die wir gerade gelesen haben, kann, denke ich, keiner abstreiten, dass Schöpfungsbewahrung und Umweltschutz etwas mit meiner Beziehung zu Gott zu tun hat. Gott ist der Schöpfer. Ich wertschätze ihn, indem ich seine Schöpfung wertschätze. Lob und Anbetung geschieht eben auch durch Schöpfungsbewahrung. Aber das müssen wir uns halt ins Bewusstsein rufen. Ganz interessanter Aspekt, ich habe das vielleicht auch in den Nachrichten mitbekommen, jetzt in dieser Zeit des Corona-Lockdown hat man festgestellt, dass die Umweltbelastung spürbar zurückgegangen ist. Also die Belastung mit CO2 oder Stickoxiden ist niedriger als das vergangene Jahr. Das finde ich gut, aber wir sind auch Realisten, das wird, sobald das alles wieder anfängt und wieder mehr Auto fahren und so, natürlich auch wieder steigen. Aber was ich auffallend finde, ist, wir sind doch in der Lage und bereit zu handeln, wenn nur die Dringlichkeit uns ausreichend bewusst ist. Also bei Corona hatten wir natürlich eine persönliche Bedrohung wahrgenommen, ja? Wir konnten krank werden oder andere Menschen, die uns wert sind, krank machen, also ziehen wir uns zurück. Wir sind in der Lage, uns zurückzunehmen, wenn wir nur uns der Notwendigkeit bewusst sind. Das Problem bei der Umweltzerstörung ist, dass wir sie häufig nur mittelbar wahrnehmen. Denn die Natur ist immer noch wunderschön. Die Wissenschaftler sagen uns, wir sind doch schon bei 1,5 Grad Temperatursteigerung, aber wir sagen, wir hatten die letzten paar Jahre richtig schönen Sommer. Solange du kein Landwirt bist und unter der Trockenheit gelitten hast, oder jetzt vielleicht, wenn so starke Regenfälle sind, mit Überschwemmungen zu tun hast, ficht uns das wenig an. Noch nicht. Denn natürlich hat das auch langfristige Folgen, nur wir spüren sie noch nicht. Diejenigen, die heute schon die Auswirkungen der Klimakatastrophe spüren, sind weit weg. Inseln in der Südsee, die langsam überfluten, weil sie nur ein paar Zentimeter über den Meeresspiegel hinausschauen. Oder unsere Australien-Kennerin Eugenia weiß sicherlich von dem Great Barrier Reef, ein Weltnaturerbe, ein Wunder der Schöpfung im Meer vor Australien, das aufgrund der Erwärmung des Meereswassers kaputt geht, zerstört wird, unwiederbringlich, weil diese Korallen es eben nicht ertragen, wenn das Wasser 1 Grad wärmer wird. Die Folgen für uns werden wahrscheinlich erst in Jahren oder Jahrzehnten wirklich überwältigend werden, sodass wir sagen, jetzt müssen wir was tun. Aber sie sind heute schon absehbar. Aber wir haben noch keinen Handlungsdruck. Und deswegen sind wir nicht so motiviert, unser Handeln zu verändern, wie wir es während der Corona-Krise waren. Da hatten wir einen höheren Handlungsdruck. Aber es hat vor allem etwas mit unserem Bewusstsein zu tun. Eine andere Art und Weise, die uns daran hindert, uns wirklich darauf einzulassen, ist das Wegdiskutieren. Das haben wir auch schon bei Corona erlebt. Aber das nützt nichts. Dem Virus war es egal, ob wir an ihn geglaubt haben oder nicht. Der hat Menschen krank gemacht. Prominentestes Beispiel ist der brasilianische Präsident Bolsonaro, der im Moment an Corona erkrankt ist, obwohl er das immer nur abgetan hat. Und genauso sieht es häufig mit Maßnahmen zum Umweltschutz aus, die ja Schöpfungsanbetung sind, was wir ja schon festgestellt haben. Die werden manchmal schlecht gemacht oder runterdiskutiert oder was auch immer. Dahinter steckt entweder häufig Unwissenheit oder noch häufiger ganz handfeste wirtschaftliche Interessen. So ein prominentes Beispiel, übrigens auch hoch kontrovers, und ich will das auch gar nicht mit euch ausdiskutieren, aber ist zum Beispiel das Thema Verbrennungsautos gegen Elektroautos. Und dann gibt es dann Studien, die sich gegenseitig um die Ohren gehauen werden. Aber wenn wir ein bisschen unter die Oberfläche kratzen, stellen wir fest, da will einfach bloß jemand dafür sorgen, dass die Jahrzehnte, die er verschlafen hat in der Entwicklung, ihn jetzt nicht einholen und er darauf jetzt keinen wirtschaftlichen Schaden für sein Unternehmen bekommt. Wie gesagt, ich will nicht ins Detail gehen, das ist nicht Thema einer Predigt. Internet ist voll von Informationen und ihr könnt euch dort entsprechend informieren. Und wir könnten dieses Spiel aber so weitermachen, ja? Kohlestrom gegen Solarenergie und all diese Dinge. Letzten Endes stecken dahinter aber eigentlich nicht wirklich objektive Fakten. Dann würde man darüber anders diskutieren, sondern es geht entweder, wie gesagt, um wirtschaftliche Interessen oder einfach auch um Bequemlichkeit. Das hindert uns. Denn Veränderung ist anstrengend, bedeutet, dass ich etwas verändern muss in meinem Leben. Und diese Bequemlichkeit ist ein großes Problem in Bezug auf Schöpfungsbewahrung. Nehmen wir mal ein praktisches Beispiel. Autofahren. Ich fahre auch gerne Auto. Häufig, aber auch aus Bequemlichkeit. Weil ich sonst eben ein bisschen früher losfahren müsste mit dem Fahrrad. Oder für die Bahnfahrt eben auf feste Termine angewiesen bin. Häufig gibt es keine Alternative zur Autofahrt. Ich habe nichts gegen das Autofahren. Ja? Aber sind wir wirklich immer ehrlich zu uns selbst? Ist das wirklich notwendig oder nur bequem? Und ist bequem wirklich ein gutes Argument, wenn wir dafür den Schöpfer missachten? Ein weiteres Argument, das uns natürlich klar hindern kann, wirklich Umweltschutz zu umsetzen, ist tatsächlich die Frage, ob ich es mir leisten kann. Viele Maßnahmen, Stichwort Elektroauto, sind sehr, sehr teuer. Ich glaube, die wenigsten von uns sind tatsächlich in der Lage, sich so etwas zu kaufen. Aber ist das wirklich die einzige Option, wenn wir über Schöpfungsbewahrung nachdenken, teure Investitionen zu tätigen? Besser als E-Auto fahren ist Fahrradfahren oder mit der Bahn fahren. Das ist auch klar. Und das ist beides billiger als Autofahren, auch billiger als Verbrennerauto. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir, wenn wir so mit uns selbst oder mit anderen diskutieren, dass wir nicht falsche Alternativen aufstellen und uns die Welt schön oder eben in diesem Fall hässlich reden. Ja, wir müssen ehrlich sein, wenn wir darüber nachdenken. Mich, und ich glaube, ich spreche dafür mehr als nur für mich, mich hindert hauptsächlich mangelndes Bewusstsein in die Notwendigkeit und Dringlichkeit und auch die Motivation, meine bisherige bequeme Haltung aufzugeben. Das sind die Haupthinderungsgründe. Es ist nicht die Möglichkeit, umweltfreundlich zu handeln, sondern Bewusstsein und Motivation. Veränderung kostet Kraft, aber sie ist nötig. Was kann ich denn also tun? Wir wollen natürlich über das Positive nachdenken. Ich nehme nochmal wieder das Thema mit der Corona-Krise, wo die Wirtschaft böse eingebrochen ist. Und ich habe Wirtschaftslobbyverbände gehört, die gesagt haben, ja, jetzt müssen wir die Wirtschaft wieder aufbauen. Jetzt ist nicht die Zeit, an Umwelt zu denken. Und ich frage mich, ist das nicht wieder eine falsche Alternative? Natürlich sind Jobs wichtig und es nützt nichts, die Wirtschaft zugrunde zu richten, im Namen einer Ökodiktatur oder was auch immer. Das ist nicht der Punkt. Die Frage ist, ob wirklich Wirtschaft und Umwelt gegeneinander ausgespielt werden dürfen oder ob das nicht auch wieder falsche Alternativen sind. Ob nicht sogar eine Innovation oder Investition in umweltfreundlich innovative Technologien die Wirtschaft weiter voranbringen würde. Tatsächlich gibt es dafür reichlich Beispiele. Ich glaube, unser Ziel jetzt gerade in dieser Zeit kann nicht sein, den Reichtum von Einzelnen zu bewahren oder zu mehren, sondern das Wohl aller im Blick zu haben. Und alle, das sind nicht nur wir Menschen, sondern dazu gehört die ganze Schöpfung. Ich glaube, dass es eher eine Chance ist, aus der Krise herauszukommen, als ein Hinderungsgrund. Aber ich glaube, die meisten von uns, wahrscheinlich wir alle, wir drehen gar nicht an diesen großen Rädern der Politik. Viel spannender ist doch die Frage, was kannst du und ich, was können wir in unserem Alltag tatsächlich anders machen, besser machen? Und wenn das größte Problem ein mangelndes Bewusstsein ist, dann ist die größte Chance ein bewusstes Leben. Eigentlich, so banal wie es klingt, so einfach ist es. Einfach nur bewusst nachzudenken, jeden Sabbat nutzen als eine Erinnerung an die Schöpfung und den Schöpfer und den Wert seiner Schöpfung zu nutzen, um diesen inneren Schweinehund der Bequemlichkeit zu überwinden. Du hast es doch auch geschafft, hierher zu kommen. Du hast es geschafft, den Sabbat aus deinem Alltag herauszubrechen. Du kannst das. Dann wollen wir das auch konsequent weiter umsetzen. Bewusst leben heißt, ganz bewusste Entscheidungen zu treffen. Im Supermarkt, im Alltag. Beim Konsum nicht nur zu fragen, kann ich dieses Produkt auch etwas billiger bekommen, sondern gibt es dieses Produkt auch in etwas ökologischer. Das mag nicht alles 100% sein, aber auch schon kleine Aspekte können dazu beitragen. Wenn wir Kleidung kaufen, sollten wir uns die Frage stellen, brauche ich tatsächlich dieses neue T-Shirt? Oder habe ich die T-Shirts, die ich in meinem Schrank habe, nicht teilweise erst 2 oder 3 Mal angehabt? Wisst ihr, dass im Durchschnitt jeder Deutsche 60 Kleidungsstücke pro Jahr kauft? Und da ist die Unterwäsche nicht mitgezählt. 60! Jetzt überlege ich und sage mir, okay, ich kaufe wahrscheinlich ungefähr 10 im Jahr. Mein Herr! Überleg doch mal, wie viel das ist. Ist das wirklich nötig? Auch dort will ich gar nicht ins Detail gehen. Wer sich mit Mode und Klamotten auskennt, der weiß, wo da auch die Knackpunkte liegen und wo man vielleicht auch neu drüber nachdenken kann. Oder wenn wir eben reisen, egal ob beruflich oder privat, bewusste Entscheidung treffen heißt, ist diese Reise jetzt wirklich nötig? Habe ich das umweltfreundlichste Verkehrsmittel dafür gewählt? Und wie gesagt, viele von uns sind ja auch auf das Auto angewiesen. Also wie gesagt, ich will das überhaupt nicht verteufeln. Aber könnte ich eventuell, indem ich 15 Minuten früher losfahre, nicht doch deutlich spritsparender meine Reise unternehmen, als wenn ich diese letzte Viertelstunde noch für was anderes rausreize? Das ist nämlich meistens nicht mehr. Ihr wisst ja, ich habe auch ein schönes, schnelles und großes Auto. Braucht das ja auch, meine Familie zu transportieren, aber dieses Auto kann ich mit 4 Litern Verbrauch auf 100 Kilometer fahren oder mit 9 Litern. Für die gleiche Strecke. Das eine Mal fahre ich 110, 120, das andere Mal fahre ich 200. So, wenn ich jetzt nach Hannover fahre, eine häufige Strecke, die ich fahre, dann ist der Unterschied zwischen Vollgas und mit Bedacht fahren ungefähr 15 bis 20 Minuten, die ich früher oder später ankomme. Vorausgesetzt, ich habe keinen Stau. Sind mir 15 oder 20 Minuten nicht eine ausreichende Investition für meinen Schöpfer und meine Schöpfung? Wir schaffen es sogar einen ganzen Tag für ihn zu reservieren, dann schaffen wir auch die Viertelstunde. Übrigens auch nicht zu vergessen, gesund sich zu ernähren, ist ein Beitrag zum Umweltschutz. Auch wieder, sage ich sehr selbstkritisch, weil ich auch Fleisch esse, aber unser Fleischkonsum erst recht, wenn er aus Massentierhaltung kommt, ist eine Ökokatastrophe. 1 Kilo Rindfleisch produziert so viel CO2 wie 250 Kilometer Autobahnfahrt. 36 Kilo CO2. 1 Kilo Rindfleisch. Jetzt können wir mal umrechnen, wie viel wo 1 Kilo Pflanzen, ach, die produzieren ja gar kein CO2, die ziehen das ja auch noch aus der Umwelt raus. Das ist ja interessant. Zumal wir für das Kilo Rindfleisch noch 6 Tonnen Wasser brauchen und 2,8 Kilo Getreide. Auch dort geht es nicht um alles oder nichts, aber die Menge und die Häufigkeit, wie ich diese Dinge konsumiere, haben einen Einfluss auf die Umwelt, auf mein Verhältnis zu meinem Schöpfer. Ich will euch nicht den Appetit verderben, keineswegs. Ich möchte, dass wir bewusst leben. Bewusst. Manch einer hat eben auch vielleicht Investitionen vor Augen. Möchte ein Auto kaufen oder braucht eine neue Heizung. Beim Heizung kann man sich die Frage stellen, gibt es das nicht auch ohne Gas oder Öl? Das gibt es heutzutage. Beim Auto hatte ich schon gerade angesprochen, aber wenn es jetzt kein neues Elektroauto sein kann, weil ich das nicht leisten kann, tut es nicht auch ein gebrauchtes Auto. Das ist nämlich auch umweltfreundlicher. Oder wie groß muss das Auto wirklich sein? Oder wenn jemand am Bauen ist, Ein altes Haus abreißen und neu bauen ist ökologischer Wahnsinn, obwohl ich das neue Haus viel besser isolieren kann. Aber allein das, was für CO2, für Beton an CO2 in die Umwelt geht, das kannst du gar nicht mehr mit deiner Ökoheizung einsparen. Sanieren ist die bessere Alternative. Und natürlich, wahrscheinlich wird das euch gerade auch so durch den Kopf gegangen sein, hatte ich ja vorhin schon gesagt, das muss man sich ja auch noch leisten können. Das stimmt. Und ich glaube auch, dass es völlig unvernünftig wäre, hier nicht auch genauso bewusst zu entscheiden. Aber innerhalb meines Finanzrahmens, und zwar egal, ob es um das Haushaltsgeld bei Aldi an der Supermarktkasse geht oder bei der Investition in ein Auto oder was auch immer meine Reise, die ich in Urlaub mache. Innerhalb meines Finanzrahmens habe ich meistens Entscheidungsspielraum. Und ich kann an vielen Stellen eine umweltfreundliche Alternative wählen. Es geht nicht um 100%. Es geht nicht um Radikalismus. Es geht darum, bewusst zu leben. Was haben wir gelesen in der ersten Engelsbotschaft? Betet ihn an, der geschaffen hat den Himmel und die Erde, das Meer und die Wasserquellen. Und an diese Anbetung erinnern wir uns jeden Sabbat, indem wir hier zusammenkommen. Den Schöpfer anzubeten, das tun wir mit Worten und Liedern, aber vor allem mit unseren Taten im Alltag. Lasst uns das große Kunstwerk seiner Schöpfung nicht so behandeln, wie ich es hier gemacht habe. Lasst uns seine Schöpfung nicht zertreten und zerstören, sondern soweit es uns möglich ist, erhalten, pflegen und bewahren. Zu seinem Ruhm und Ehre und zum Wohle aller. Der ganzen Schöpfung. Und das gebe uns Gott. Amen.